Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Das hier ist Folge 65 und hallo und herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Die heutige Folge ist eine Interviewfolge und ist die erste von insgesamt 3 Interviews in dieser Woche, die ich innerhalb kürzester Zeit nacheinander abspielen werde. Das mache ich, weil ich damit dieses, naja, nicht neue Format, aber in diesem Podcast neue Format einführen möchte. Also ihr werdet weiterhin natürlich Informationen von mir erhalten, aber auch Informationen vor allem von anderen Expertinnen und Experten zum Thema Zirkuspädagogik, Theaterpädagogik und allgemein Pädagogik und Erziehung. Und die heutige Expertin ist die Lea Wedewart. Sie beschäftigt sich viel mit bedürfnisorientierter Kindheitspädagogik, speziell im Kindergarten. Und ich habe sie eingeladen, weil ich weiß, dass Zirkus- und Theaterpädagogik erstens viel in der Kita eingesetzt werden kann, wer mit Zirkus- und Theaterpädagogik viel Bildung hervorbringen kann. Und da hatte sie vor allem auch interessante Punkte mit reingebracht, wie sie Bildung versteht und was Bildung im Kita-Kontext ist. Des Weiteren ist aus meiner Sicht diese bedürfnisorientierte Kinderpädagogik nicht nur eine Pädagogik, die man für Kinder anwenden kann und sollte, sondern allgemein ein Menschenbild aus meiner Sicht darstellt, die es außer von Kindern auch bei Menschen jeden Alters gelten sollten. Wir werden uns nicht nur über die Bedürfnisorientierung, also über Bedürfnisse und Wünsche von Kindern sprechen und wie man diese erkennt und spiegelt, sondern wir werden uns auch darüber unterhalten, was Kinder brauchen, um zu lernen und wie wir mit Herausforderungen umgehen können, die uns unser Gegenüber oder vor denen uns unser Gegenüber vielleicht stellen kann. Aber genug von mir. Nun das Interview mit Lea. Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir Lea Wedewart zu Gast. Und ich bin in meiner Meinung, am besten kann sich die Person selbst vorstellen. Deswegen, Lea, hallo, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung, Marc.
Ja, willst du uns ein bisschen was über dich erzählen?
Ja, das kann ich machen. Ja, ich bin auch Podcasterin und habe der Kita-Podcast für bedürfnisorientierte Kinderbetreuung und schreibe auf meinem Blog bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Und von Hause aus, wenn man so sagen möchte, bin ich Kindheitspädagogin und habe mich eigentlich schon sehr lange immer mit der Qualität von Kinderbetreuung befasst. Also was macht gute Kinderbetreuung aus? Und bin dann eben zu dieser bedürfnisorientierten Kinderbetreuung gekommen, wovon ich auch sehr überzeugt bin und die dafür auch wirklich eintrete und mich stark mache. Ja, und ansonsten, ich bin auf jeden Fall Mutter von 2 Kindern und lebe auf dem Brandenburger Land um Berlin herum.
Ja, sehr schön. Okay, jetzt ist dieser Podcast natürlich, also das ist jetzt vor allem für unsere Hörer hier, der orientiert sich natürlich sehr an Kulturpädagogik, also sprich Zirkus- und Theaterpädagogik. Und da kann man natürlich durchaus fragen, was hat da jetzt Kindergarten mit zu tun? Kindergarten hat mit Sicherheit viel mit Bildung zu tun. Aber zunächst mal, was ist denn die Aufgabe eines Kindergartens an und für sich? Ist das einfach nur, auf ein Kind aufzupassen, bis die Eltern es wieder abholen? Oder was ist das aus deiner Sicht?
Mhm. Also es gibt ja die Gesetze zur Kinderbetreuung und eben in dem Tagesbetreuungsgesetz, da steht eben, dass die Aufgabe von Kindergärten ist Bildung, Betreuung und Erziehung. Also das sind diese drei Elemente und die sind dann wiederum verankert eben in den jeweils in den Bundesländern, in den Bildungsprogrammen und das ist jetzt grundsätzlich erstmal so die Aufgabe. Also das heißt, die Betreuung, die Pflege, die ja, das Essen, das Wickeln und so weiter. Dann aber auch Erziehung, also Werte vermitteln, Empathie, sozialen Umgang und so weiter. Und der dritte Baustein ist eben Bildung, also dass die Kinder unterstützt werden, sich die Welt anzueignen und sich ein Bild von der Welt und von ihrem Umfeld und von sich selbst machen zu können.
Okay, also wir stellen fest, in der Kinderbetreuung haben wir vor allem auch Bildung mit drin. Also das ist mit eines dieser Bausteine, die du jetzt genannt hast. Mhm. Von der ganzen Kinderbetreuung. Wie sieht es denn für die, also welche Aufgaben müssen dann die Erzieher mitbringen?
Fachkräfte, also was mir auf jeden Fall erstmal wichtig ist zu sagen, Bildung, das ist ja das, worum es dir auf jeden Fall geht, weil es ja auch um kulturelle Bildung geht, ne? Und da ist mir auf jeden Fall wichtig zu sagen, dass ich häufig erlebe, dass Bildung falsch verstanden wird. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Also Bildung an sich finde ich den Begriff gut, weil der eigentlich aussagen soll, dass Kinder von Anfang an sich bilden. Also da gibt's auch das schöne Buch von Gerd Schäfer, glaube ich. Bildung beginnt mit der Geburt. Das heißt, von Anfang an macht sich der Mensch ein Bild von der Welt und schaut, wie funktioniert die Welt, wie funktioniere ich im Austausch mit anderen. Und das ist für mich Bildung und das ist auch das, was ursprünglich gemeint ist mit Bildung. Mhm. Also auch das, was die Bildungsprogramme, obwohl ich das Wort auch schwierig finde, also Programm, weil Programm immer heißt, es ist ein Programm, was wir abarbeiten und das ist aber nicht der Fall. Mhm. Also Bildung wird wirklich verstanden als ein Selbstbildungsprozess. Also man kann Menschen nicht bilden. Man kann nur sie unterstützen in ihrem selbstbildnerischen Prozess.
Ja, sehr
und
schön.
Das heißt, schulische Bildung ist damit mitnichten gemeint. Also das heißt, Bildung bedeutet nicht, ich bringe etwas dem Kind bei. Und das ist häufig noch der Fall in den Kitas, dass gemeint wird, so jetzt machen wir Sprache und jetzt basteln wir was, damit das Schneiden geübt wird und jetzt setzen wir uns alle hin und dann wird dann im Hefter irgendwas, also so diesen schulischen Charakter schon aufgreift und was schon wer kann und so weiter, der Leistungsgedanke. Und das ist in diesem klassischen Sinne, wie das auch die Wissenschaft kennt und weiß, nicht gemeint. Also Bildung ist ein Selbstbildungsprozess, der auch selbst gesteuert ist. Das heißt, wir als Erwachsene können nicht so viel tun, außer dass wir begleiten können. Also das heißt, unsere Aufgabe ist es, deswegen bin ich auch nicht so ein Freund von diesen klassischen Begriffen, also auch Erziehung ist für mich sehr schwierig, weil das immer bedeutet, da steht ein Menschenbild dahinter, ein Kindbild dahinter. Das heißt, ich bringe dich irgendwo hin, ich ziehe dich irgendwo hin. Und so, das wissen wir einfach aus der Neurowissenschaft heutzutage und auch die Wissenschaft, dass Menschen anders funktionieren. Also Kinder aus sich heraus die Welt kennenlernen wollen und sich kennenlernen wollen. Und deswegen ist die einfache, in Anführungsstrichen, einfache Aufgabe von uns Erwachsenen, die Kinder zu begleiten. Also das bedeutet, äußerst sensible Antennen zu haben, welche Themen und welche Fragen die Kinder in einem bestimmten Moment beschäftigen. Das heißt, das ist auch wieder das, was ich unter der Bedürfnisorientierung verstehe, die ich ja vertrete, dass wir wahrnehmen, welches Bedürfnis hat das Kind in einem Moment und welches Bedürfnis nach welchem Lerninhalt. Und wenn ich das wahrnehme, das Kind ist momentan unglaublich daran interessiert, sich darzustellen, sich zu präsentieren, etwas vorzuführen, sich zu verkleiden, in Rollen zu schlüpfen und so weiter, dann ist es dann meine Aufgabe als Fachkraft, dem einen Raum zu bieten und das Kind diese Darstellungsfreude und dieses Ausprobieren der eigenen Rollen, in die man schlüpfen kann und so, dem eine Plattform zu bieten. Und vielleicht die andere Aufgabe ist es dann, Materialien zur Verfügung zu stellen, die möglichst sowieso immer offen zugänglich sind. Das ist immer häufig gut in den offenen Konzepten, weil da die Kinder viel Zugang, Freiraum haben und viel Zugang zu verschiedensten Materialien. Und wenn es dann so einen Verkleidungsraum gibt oder sowas, dann können die sich da selbst gesteuert eben mit diesem Thema befassen. Und dann wäre es, wenn wir jetzt kulturpädagogisch betrachten und auch zirkuspädagogisch, dann wäre das genau der richtige Moment, um dann wenn Kinder gerade so eine Freude daran haben, sich zu präsentieren, das dann zu unterfüttern.
Genau. Und also man hört hier auch ganz viele, viele schöne Aspekte raus, wie ich finde, die man auch für die Zirkus- und Theaterpädagogik übernehmen kann und die auch über den Kindergarten hinausgreifen. Also auch das, was du gesagt hast mit diesem Bilden. Man kann niemanden bilden. Ich sage immer, teach me funktioniert nicht. Es funktioniert bei Menschen im Allgemeinen, egal wie alt er ist, funktioniert es nur, dass wir Reize setzen können.
Genau.
Und da ist auch dieses Wahrnehmen, von dem du gesprochen hattest, das sind diese Reize. Das heißt, ich gebe denen einen Ball, zeige denen, wie man jongliert, wie man zum Beispiel jonglieren kann. Und dann sagen die, oh ja, das würde ich auch gerne können zum Beispiel. Mhm. Und ich spreche immer auch davon, dass wir bestimmte Räume erschaffen in der Zirkus- oder Theaterpädagogik. Wir erschaffen Räume, mit denen wir dann oder die dann die anderen bespielen können. Mhm. Und der letzte Punkt, den du auch mit angesprochen hast, den ich noch kurz aufgreifen möchte, das ist das, dass ich wirklich auf meine Teilnehmenden achte. Ich gebe immer den Tipp, macht euch vorher einen genauen Plan, wie ihr einen Zirkus- oder Theaterkurs machen wollt, aber haltet euch nicht strikt an den fest, sondern der muss immer ein bisschen flexibel sein. Und deswegen, ich höre ja auch deinen Podcast immer ganz gerne. Das sind alles solche wertvollen Momente, die ich dann da rausnehmen kann, die ich dann mit der Zirkus- und Theaterpädagogik verbinden kann.
Das freut mich.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, wenn du die ganze Zeit, also ich laufe halt die ganze Zeit mit einer Zirkus- und Theaterpädagogischen Brille rum.
Ja.
Und ich behaupte einfach mal, du läufst die ganze Zeit mit dieser bedürfnisorientierten Brille rum.
Genau.
Und da ist dann halt, wenn du die ganze Zeit mit so einer Brille rumläufst, fallen dir viel eher Sachen auf.
Ja.
Und so fallen dir ja auch Sachen auf, dass du selbst ja auch sagst, du möchtest die Praxis der Kinderbetreuung verändern.
Mhm.
Das heißt, mit deiner Brille siehst du durchaus, dass es dort Bedarfe gibt, Veränderungsbedarfe. Was meinst du genau damit?
Also ich bin viel in Kitas unterwegs gewesen. Also ich war auch, das hatte ich vergessen zu sagen, ich war auch im Qualitätsmanagement unterwegs und habe dann so externe Evaluationen von Kitas durchgeführt und habe auch Erzieherinnen und Erzieher beobachtet und dann Feedbackgespräche geführt. Und habe auch als Dozentin in einer Erzieherfachakademie gearbeitet. Und da begleitet man ja dann auch die Auszubildenden in der Praxis. Das heißt, ich habe viele Kitas gesehen und was mir einfach immer aufgefallen ist, eigentlich seit meinem Studium, seit meinen ersten Praxismomenten, dass unglaublich viel Grenzüberschreitungen stattfinden. Also wenig Feinfühligkeit von Seiten der Fachkräfte da ist und auch, so nenne ich es auf jeden Fall in meinem Podcast, das ist ja auch gerade so ein Tabu, das gebrochen wird, dass viel Gewalt auch stattfindet. Also Gewalt durch pädagogische Fachkräfte. Und da gibt es ja jetzt auch das neue Buch Seelenprügel von Anke Elisabeth Ballmann, die das auch nochmal darstellt. Und dann bei Gewalt denkt man immer sofort an körperliche Gewalt, aber darum geht's nicht, sondern Gewalt kann schon da anfangen, dass ein Kind gezwungen wird, etwas zu probieren zum Beispiel. Oder also viel mit Zwang oder gezwungen wird, doch noch auf die Toilette zu gehen, bevor sie einen Ausflug machen oder Manipulationen stattfinden. Also nur wenn du das und das isst, dann oder so. Und das kann auch ein böser Blick sein oder eine Strafe. Also Strafen sind noch sehr klassisch in der Kinderbetreuung. Also habe ich häufig gesehen, wenn du jetzt nicht aufhörst, das und das zu machen, dann musst du vor die Tür oder sowas. Oder dann musst du an den Nebentisch sitzen oder der klassische Auszeitstuhl. Und alles das darf nicht sein. Also wir wissen einfach, dass diese Form von Strafen schädlich sind für die kindliche Entwicklung. Und dafür setze ich mich ein, dass ich dann eben auf der anderen Seite sage, um von dieser Gewalt wegzukommen, müssen wir eine bedürfnisorientierte Brille aufsetzen, weil das auch viel mit unseren eigenen Bedürfnissen zu tun hat und unseren eigenen Erfahrungen, die wir selbst in unserer Kindheit gemacht haben. Und da den Fokus auf unsere eigenen Gefühle, auf unsere eigenen Bedürfnisse auch als Fachkräfte zu legen. Ja. Das mal sehr grob, schnell zusammengefasst. Ja. Natürlich geht es mir auch viel um andere Dinge, also die Qualität der Kinderbetreuung im Allgemeinen eigentlich, ne? Also zu überlegen, was ist der Sinn und das Ziel von Kinderbetreuung eigentlich? Ja. Und das wird häufig sehr verfehlt und auch, ja. Es schießt auch manchmal übers Ziel hinaus. Also so dieser Leistungsgedanke und nur auf die Schule vorbereiten und so weiter.
Ja, genau. Das ist ja diese ganzheitliche Bildung, die ich immer wieder anspreche. Und ja, wenn wir über Gewalt sprechen, also wir haben uns ja auch schon vorher ausgetauscht, also für alle Hörer auch da draußen, wir kennen uns über Facebook und natürlich tauscht man sich auch vorher aus, bevor man so ein Interview macht. Ich habe ja auch bei dir auf dem Podcast ein Interview gemacht und da hatte ich ja auch erzählt, dass ganz schnell man, ich spreche mal weniger von Gewalt, sondern von Macht, die man einfach hat und man muss sich dieser Macht einfach bewusst sein. Genau. Und die hat man einfach auch, wenn man einen Kurs leitet, hat man diese Macht und man verliert sie manchmal. Also es ist auch schon mir passiert, dass Kinder zu mir gekommen sind und haben gesagt, sie würden gerne noch eine weitere Laufkugel mit reinbringen. Also so eine ganz große Kugel, wo die Kinder oben drauf laufen können. Und ich hatte gesagt, nein, das geht nicht und so weiter. Und dann haben sie einfach nicht nachgelassen. Und dann habe ich es ihnen doch zum Schluss ermöglicht. Und ich war dann zum Schluss selbst erstaunt gewesen über mich selbst, dass ich da überhaupt denen solche Hürden auferlegt habe. Also das passiert relativ schnell, oder?
Ja.
Sowas.
Ja, das passiert relativ schnell, weil wir in uns häufig Glaubenssätze mit uns rumschleppen, die wir noch aus der Vorzeit quasi mittragen. Dass man Autorität haben muss, dass die Kinder Respekt vor allem haben sollen, dass man konsequent sein muss, das sind lauter solche Dinge, die im Hinterkopf unbewusst, das merkt man oft gar nicht, ablaufen. Und da kommt dann automatisch etwas in uns hoch, was wir gar nicht so bewusst vielleicht so haben wollen. Und dann kommt auch ein Ärger vielleicht hoch und oft ist der dann da und man weiß gar nicht so genau, wie ist der jetzt da eigentlich hingekommen. Und da ein Bewusstsein zu schaffen, was will ich denn überhaupt, was sind denn überhaupt meine Werte? Was ist mein Wert, dass die Kinder gehorchen? Oder ist mein Wert Selbstbestimmung und freie Meinungsäußerung und so weiter, ne? Also da sich immer wieder bewusst zu machen, was ist denn mein Ziel eigentlich? Und handle ich auch danach? Und genau, und in so einem Moment ist das ja wunderbar eigentlich, dass die eigene Ideen hatten, ne? Und eigene Vorstellungen davon, was sie gestalten wollen. Das sehe ich auch unglaublich in dieser Zirkuspädagogik, dieses Potenzial, dass Kinder sich endlich mal eigentlich frei ausleben können, ne? Eigentlich ohne eine Beschränkung und ihre Ideen da reinlegen können. Und das ist häufig dann die Sorge, die ich immer habe, weil ich das häufig gesehen habe, dass dann aber wiederum die Fachkräfte bestimmte Vorstellungen haben oder auch die Zirkuspädagogen, das weiß ich jetzt nicht, bestimmte Vorstellungen davon haben, was das Ergebnis sein soll, was das Produkt sein soll, was Zirkus eigentlich ist und dadurch eine Limitierung eigentlich mit reinbringen oder eine Begrenzung, weil Grenzen ja wichtig sind, das ist auch so ein Glaubenssatz, der einfach Quatsch ist und das bringt man dann mit rein und beschränkt eigentlich dann die Kinder in ihrer Kreativität und in dem, was sie eigentlich selbst gestalten wollen. Sie wollen ja, das ist ja auch die Bedürfnisorientierung, dass wir auf die Bedürfnisse gucken, die gieren danach, autonom zu sein, selbst entscheiden zu können, selbst mitgestalten zu können, ein Teil der Gruppe zu sein, ein Teil der Welt zu sein, etwas zu gestalten, selbst wirksam zu sein. Und das ist die Plattform des Zirkus, ist ja da super gut zum Nutzen. Also.
Ja, und nicht nur Zirkus, sondern auch Theater. Weil hier habe ich auch die Möglichkeit, mich auszuprobieren, mal wirklich autoritär zu sein, ohne dass ich hier, also nicht ich als Theaterpädagoge, sondern als Schauspieler. Ja. Die Kinder selbst können sich in verschiedenen Rollen ausprobieren und können so für sich selbst feststellen, was denn wirklich für sie passt und was nicht.
Ja. Und sie können ja sogar sehr viel verarbeiten. Also wenn wir jetzt vorstellen, dass Kinder, wenn du sagst, du arbeitest auch mit schwierigen Jugendlichen, in Anführungsstrichen schwierigen, dann kann man davon ausgehen, dass die in ihrem Elternhaus wahrscheinlich auch sehr schwierige Verhältnisse vorgefunden haben. Und das bedeutet ja, dass sie dann diese Plattform nutzen können, um auch so Verarbeitungsprozesse in Gang zu bringen. Und wenn sie da ausprobieren können, richtig autoritär zu sein, dann ist es ja vielleicht eine Verarbeitung, weil der Vater oder die Mutter auch super autoritär waren oder so. Und dann ist das noch viel mehr als nur ein Ausprobieren, sondern ein wirkliches Verarbeiten vielleicht sogar schon und sich damit noch mal auseinanderzusetzen.
Ja, und wir sehen ja auch schon so, also ohne Anleitung spielen ja jetzt schon Kinder Rollen im Kindergarten. Sie sind Vater, Mutter, und das ist ja auch ein Verarbeitungsprozess, den wir immer wieder sehen. Mhm. Und es ermöglicht, wie gesagt, auch das Ganze noch einmal mit reinzukommen. Mhm. Okay, aber du hast auch über Schranken gesprochen. Das heißt, Schranken sollen gesprengt werden und Schranken werden ja oft irgendwo gebaut, weil man vielleicht selbst gar nicht weiter weiß. Also gerade auch Gewalt zum Beispiel findet meistens dann statt, weil ich mir nicht anders zu helfen weiß.
Absolut.
Und da ist jetzt halt die Frage, was mache ich denn, wenn jetzt mal wirklich so ein Kind absolut die Grenzen sprengt, was man jetzt, also soll man das einfach zulassen? Soll ich dann einfach so à la laissez-faire sagen, naja gut, dann lassen mal, halt mal machen, das wird sich schon wieder geben.
Hast du ein konkretes Beispiel? Dann kann ich es am Beispiel genauer erklären.
Ja, also eine Herausforderung, die ich immer wieder habe, ist, ich plane in einem Kurs mit der Gruppe eine Vorstellung und so eine Vorstellung bedarf immer Vorbereitungen und wir müssen uns da auch austauschen. Und das machen wir immer in einer Sitzgruppe. Und dann gibt es immer so ein paar Kinder, die es dann nicht schaffen, ruhig zu sitzen und zuzuhören zum Beispiel. Und dann sage ich zu denen, jetzt sei mal ruhig und das gibt sich dann aber. Dann sind die zwar kurz ruhig, aber das gibt sich nicht. Das wäre so ein Beispiel. Wie kann ich damit umgehen, dass ohne den jetzt auf eine Bank zu setzen zum Beispiel, zu dem zu sagen, so jetzt setze dich mal für 5 Minuten auf die Bank und vielleicht gibt es sich dann nochmal.
Ja. Also erstmal auf der einen Seite, was du gesagt hast, dass man dann selbst in eine Ohnmachtssituation kommt und selbst dann einfach nicht weiter weiß, keine Methoden mehr an der Hand hat, sich überfordert fühlt und dann einfach nicht mehr weiß, so ungefähr, dass, genau, das ist ganz normal und dass an diese Grenzen stoßen wir ständig als Fachkräfte. Und genau, das kommt einfach vor, das hat dann mit uns selbst zu tun. Wir wissen dann einfach nicht in dem Moment, wie sollen wir damit weiter agieren. Wir haben da nichts an der Hand und das sind eben auch teilweise innere Glaubensmuster, die dann heißen, das muss jetzt so und so sein. Und wenn es anders läuft, dann ist es eine Art Kontrollverlust. Und das ist der erste Moment. Also das heißt, man kann schon reflektieren in warum ist mir jetzt was genau in welchem Moment wichtig? Und ist das nur, weil man das so macht? Oder gibt es einen tatsächlichen Grund, der mit meinen eigenen Bedürfnissen zu tun hat oder mit den Bedürfnissen der Gruppe? Und bedürfnisorientiert heißt nicht laissez-faire, sondern man kann dann zum Beispiel ein wichtiger Wert der Bedürfnisorientierung oder ich glaube, das ist jedem Mensch wichtig, ist Empathie. Das heißt, das Erste, was ich tun kann, ist demjenigen die Bedürfnisse der Gruppe zu spiegeln. Das zum Beispiel könnte man sagen, Clara, also wenn Clara jetzt diejenige ist, die stört.
Ja.
Clara, schau mal, die ganze Gruppe kennt sich jetzt nicht. Und ich glaube, dass die anderen gerne hören wollen, wer ist. Könntest du noch ruhig bleiben, damit die anderen sich gegenseitig hören? Also das wäre der erste Moment, dass man sagen kann, man formuliert die Bedürfnisse der Gruppe. Wenn das wirklich das Bedürfnis der Gruppe ist. Also das heißt, das ist auch nochmal was man reflektieren kann. Wollen die das überhaupt? Also wollen die sich da überhaupt untereinander kennenlernen? Vielleicht will ja Clara gar nicht die anderen kennenlernen, kann ja auch sein. So, also das heißt, die Bedürfnisse dieser störenden Person sich überlegen, die Bedürfnisse der Gruppe und das Wichtigste, die eigenen Bedürfnisse. Also das heißt, mir ist es wichtig, dass wir uns alle kennenlernen, weil ich will euch auch kennenlernen. Also ist es jetzt das, dass ich denke, die anderen wollen sich kennenlernen oder ist es mir einfach unglaublich wichtig? Dann kann man, deswegen in der Bedürfnisorientierung sagt man immer, Grenzen setzen um der Grenzen willen ist Quatsch, aber die eigenen Bedürfnisse und die eigenen Grenzen zu formulieren, also sich selbst zu offenbaren mit seinen eigenen Bedürfnissen, ist eine ganz andere Botschaft. Und ist dann auch authentisch. Also das heißt, ich kann dann sagen, Clara, weißt du, mir ist das gerade unglaublich wichtig, dass wir uns hier gegenseitig vorstellen können. Ich möchte euch ja auch kennenlernen. Ich weiß ja gar nicht, wer ihr seid. Und ich will wissen, was hat euch hierher gebracht oder was bewegt euch in Bezug auf Zirkus. Kannst du... So, und dann, das ist dann deine Position, wie du gerne, was du gerne möchtest, was dein Wert ist. Und dann kannst du formulieren, was dich stört. Es stört mich, wenn du, also dann kann man auch das genau formulieren, es stört mich, wenn du mit deiner Nachbarin sprichst, weil ich dann die anderen nicht verstehen kann. Und so, und dann finde ich es immer wichtig, wenn es solche Konflikte gibt. Das ist ja eine Art von Konflikt, weil es anscheinend einen Interessenskonflikt gibt. Und anscheinend treffen die Bedürfnisse von Clara auf deine Bedürfnisse. Und dann kann man gucken, also dann gibt es ja quasi einen Konflikt, also ein Problem, das man dann gemeinsam lösen kann. Also Du möchtest anscheinend nicht die Vorstellung machen. Mir ist es aber wichtig. So, was machen wir jetzt? So, und dadurch ist der Wert Selbstwirksamkeit, Mitbestimmung, authentische Transportieren von Grenzen, von Bedürfnissen vorhanden. Und es kann ein Aushandlungsprozess geben. Das heißt, da kann vielleicht auch die Gruppe dann sagen, ja, okay, Clara, dann, wenn das für dich nicht wichtig ist, die Vorstellung, vielleicht gehst du dann so lange in den Nebenraum oder so. Und dann ist es eine selbstbestimmte Entscheidung, die dann getroffen wird und keine Strafe, die man auferlegt. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Ne? Ist es ein bisschen rübergekommen?
Also, ja, das ist auf jeden Fall, also ich würde es noch mal kurz zusammenfassen, dann kannst du ja vielleicht das ein oder andere noch einmal ergänzen beziehungsweise revidieren. Wenn wir jetzt wirklich jemanden haben, der uns unseren Kurs stört, in Anführungsstrichen, also nicht das macht, von dem wir es sozusagen erwarten, schauen wir oder überprüfen wir erst einmal, stört das denn wirklich oder ist das jetzt nur in unserem Kopf, dass das jetzt, dass wir die Einzigen sind, der sich davon gestört fühlt? Und dann überprüfen wir, wird das, findet das Gruppengefühl, also findet die ganze Gruppe, empfindet die ganze Gruppe das jetzt als störend? Und im Anschluss daran schauen wir, dass wenn wir feststellen, dass es die Gruppe ist, beziehungsweise machen wir klar unseren Standpunkt, mir ist es wichtig.
Genau, immer von sich sprechen, etwas, ne? Also Ich-Botschaften, ja. Und so weiter. Mhm.
Genau, da gibt es ja auch dieses mit der Giraffe und
genau, das ist die gewaltfreie Kommunikation.
Mhm. Ja. Also in der gewaltfreien Kommunikation, mir ist es wichtig, dass ihr euch alle kennenlernt. Ensemblebildung und so weiter. Genau. Also wir haben eine Gruppe, denn nur mit einer Gruppe können wir auch wirklich eine, wenn wir das planen, eine Vorstellung oder haben wir überhaupt auch einen anständigen Kurs führen. Genau. Und das Dritte wäre, wenn wir hören uns dann das Gegenüber an, was sind seine Werte oder was möchte mein Gegenüber überhaupt?
Genau.
Und dann versuchen wir gemeinsam einen Konsens zu finden.
Genau, weil was man nie vergessen darf, wir, das ist auch die Idee der Bedürfnisorientierung, dass wir meistens nur das Verhalten sehen. Und hinter dem Verhalten verbirgt sich aber, also hinter jedem Verhalten verbirgt sich irgendein Bedürfnis, was nicht befriedigt ist.
Mhm.
Und irgendeine Emotion, die gerade da ist. Also vielleicht ein Ärger über irgendwas oder es gab vorher Streit. Also das kann ja alles sein, ja. Und wir sehen dann meistens nur das Verhalten und sagen, oh, das ist nicht sozial angemessen, das wird jetzt bestraft, weil damit sich derjenige nicht mehr so verhält. Und das ist aber zu kurz gedacht, weil jeder tut sein Bestes in jedem Moment. Das ist auch die Idee. Und deswegen darf man immer dahinter gucken, was löst denn jetzt dieses Zappeln aus oder dieses Reden oder so. Also das heißt, nur auf das Verhalten zu gucken, ist zu kurz gedacht.
Ja, ja. Und wenn du auch gerade ansprichst, Zappeln. Ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt zum Beispiel in der Schule oder man arbeitet irgendwo Zirkus- oder theaterpädagogisch, möchte man mit Kindern einen Kurs gestalten und das ist dann zum Beispiel in der Schule, also irgendwo, wo man viel sitzen muss, dann hilft es auch zum Beispiel gerade für den Einstieg, die Kinder sich einmal austoben zu lassen.
Absolut, ja. Die Kinder haben viel mehr Bewegungsdrang, als man das denkt. Ja. Und die Schule tut ihr Übriges dazu, dass sie den nicht ausleben können. Und genau, vielleicht würde in dem Sitzkreis auch einfach helfen, wenn alle einfach einmal kurz rumrennen oder einfach, ja, stehen oder so, ne?
Mhm. Genau. Also wie gesagt, ich habe damit auch nur gute Erfahrungen gemacht und ja, zum Schluss mache ich immer gerne ein Cooldown, also wirklich sowas Runterkommendes nochmal, damit dann, sage ich mal, die Eltern nicht so ein total highes Kind dann zurückbekommen, das total aufgeregt ist. Aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, da haben die Kinder sich dann, wollten dann zum Schluss unbedingt noch selber tanzen und ja, was soll ich denn dann machen? Ich kann sie ja schlecht auf dem Boden festketten und dann irgendwie, sage ich mal, meine Massage durchführen. So, jetzt haben wir besprochen, wie man vorgehen kann, wie man mit so einem Kind redet. Jetzt stellt sich mir noch die Frage, mache ich das 1:1, face to face? Sage ich das in der Gruppe? Handle ich das mit dem Kind in der Gruppe aus? Wie ist denn da die beste Vorgehensweise?
Das lässt sich so pauschal nicht sagen. Ich finde immer, dass es ein unglaublich toller Lernmoment ist für die gesamte Gruppe, weil man die Bedürfnisse aller aushandeln kann und jeder mit seinem jeder reflektieren darf, welche Bedürfnisse er hat in dem Moment. Das heißt, es ist super toll in der Gruppe machbar, weil das ja auch mit der Gruppe etwas macht. Und da ein direktes Feedback zu erhalten, ist für den Lernprozess der Kinder super gut, solange es nicht als ein Vorführen stattfindet. Also als ein du bist der Störenfried und wir sind hier gestört von dir, sondern wie geht es euch als Gruppe jetzt gerade? Und wenn die Gruppe dann das Feedback gibt an Clara, dass sie nicht richtig zuhören können, weil sie hampelt und redet, dann ist das ein wertvolles Feedback für sie und schafft sowas wie Empathie füreinander. Also, ach so, mein Verhalten löst das bei jemand anderem aus. Und ist vielleicht, also das heißt, man muss das auch gar nicht immer alles als Gruppenleiter, man gibt sich da eben genau so eine Macht. Man ist ja aber nur jemand, der moderiert oder anleitet. Aber grundsätzlich kann man ja auch diese Störung an die Gruppe weitergeben. Also was macht das mit euch? Was löst das bei euch aus? Und aber auch eben Clara zu fragen, ja, wie kommt das jetzt bei ihr an? Wie empfindet sie das in der Gruppe jetzt, diese Vorstellungsrunde? Und dabei können die Kinder wirklich viel lernen, eben, dass die einzelnen Bedürfnisse auch wirklich Gewicht haben und jeder Einzelne da gesehen wird. Es gibt ja auch irgendwie so dieses Konzept, Störungen haben Vorrang. Und wenn Störungen stattfinden, dass dann auf jeden Fall das aufgegriffen wird. Ja, das ist natürlich auch immer eine Zeitfrage. Aber meine Erfahrung ist, wenn man sich die Zeit für einen kurzen Moment nimmt, um wirklich das Bedürfnis der störenden Person zu verstehen, dann kann es sein, dass der weitere Ablauf viel entspannter ist, als wenn derjenige seinen Ärger, den er schon die ganze Zeit mit sich rumträgt, weiter mit sich rumschleppen muss und vielleicht noch verärgerter ist, weil er dann auch noch bestraft wurde. Da hat man eigentlich viel mehr mit Widerstand dann zu tun, als wenn man dieses Bedürfnis und das Gefühl dahinter mit aufgreift. Also das heißt, die Gruppe, es kommt natürlich auch darauf an, wie gut die sich kennen, wie viel Vertrauen schon da ist, würde ich das in der Gruppe besprechen, aber das kann man auch im Einzelnen, das kommt auf die Situation an. Wichtig finde ich, das zu spiegeln, was der Moment ist, also Gefühle spiegeln oder Situation spiegeln. Clara, also man kann es erstmal so beschreiben, du sprichst immer wieder mit deiner Nachbarin. Und das stört die anderen hier in der Gruppe. Wir können einfach nicht mehr drüber sprechen. Ich verstehe nicht mehr, wer sich vorstellt und so weiter. Und kann es sein, zum Beispiel, dass du dich langweilst? Und dann kann man auch so Fragen reinstellen. Kann es sein, dass, ich nenne das auch immer das Ja-Mantra, und da kann man dann fragen, ja, kann es sein, dass du dich langweilst? Nö. Kann es sein, dass du, ich habe gesehen, vorhin gab es so einen Streit mit, kann es sein, dass du noch ein bisschen aufgewühlt bist von dem Streit? Ja. Und dann kann man quasi reinfragen, bis klar ist, ach, darum geht's. Also das kann sein, dass es einfach was Aufgestautes ist. Ach so, und dann kann man drüber sprechen. Und wenn das dann aufgelöst ist, dann können meistens die Kinder wieder viel aufmerksamer dabei sein. Also wenn das Bedürfnis tatsächlich dann gesehen und bemerkt wurde.
Ja, das hat viel mit Gefühlen zu tun.
Ja, absolut.
Also ein Freund von mir, der ist Schulsozialarbeiter und er hat auch immer so eine Gefühlstabelle, die gibt's ja auch in der gewaltfreien Kommunikation.
Genau.
Dass man einfach dann auch die Gefühle erörtert, beziehungsweise erkundet mit seinem Gegenüber.
Ja, genau.
Oder spiegelt, genau. Ja, super, sehr schön. Also es kommt sehr viel raus auf diese gewaltfreie Kommunikation.
Genau.
Jetzt noch zum Schluss. Gibt es ein Buch? Also du hast schon einige genannt, aber gibt es so ein Buch jetzt für jemand, der jetzt sagt, ja, ich würde gerne mehr wissen über gewaltfreie Kommunikation oder beziehungsweise über dein Thema, bedürfnisorientierte Kindererziehung.
Mhm.
Gibt es da irgendwas, was du für Einsteiger oder so empfehlen könntest?
Es gibt zur bedürfnisorientierten Kinderbetreuung kein Buch. Also das wird erst entstehen.
Okay.
Also da ist tatsächlich, wir haben schon den Vertrag dafür. Aber das gibt es noch nicht. Es gibt bedürfnisorientierte Begleitung von Kindern, gibt es schon viel, was so den familiären Kontext angeht.
Mhm.
Und also da ist viel so Yes by Yule oder auch genau gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg. Da gibt es sehr viele Bücher, auch gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Ich weiß, dass bald ein Buch rauskommt von Barbara Leitner, gewaltfreie Kommunikation in der Kita. Das weiß ich auch. Es gibt aber nicht dieses eine Buch, das ich empfehlen würde. Es gibt kein Buch, was die bedürfnisorientierte Kinderbetreuung aufgreift.
Okay. Gut, dann.
Mein Blog einfach.
Genau, da komme ich jetzt nämlich zu hin. Da hast du schon die richtige Überleitung gemacht. Wo finden wir denn deinen Blog beziehungsweise mehr Informationen von dir?
Ja, genau. Also ich schreibe immer mal wieder Artikel auf der Seite www.bedürfnisorientierte-kinderbetreuung.de. Und dann greife ich natürlich auch die Themen immer wieder in meinem Podcast auf, also der Kita-Podcast. Und dann findet ihr mich bei Facebook, auch unter der Kita-Podcast bedürfnisorientierte Kinderbetreuung und bei Instagram auch unter der Kita-Podcast alles zusammengeschrieben.
Mhm.
Genau, und es gibt auch eine Facebook-Gruppe, die hat bald 2000 Mitglieder.
Ja, habe ich gesehen, sau viele.
Genau,
bedürfnisorientierte
Kinderbetreuung heißt die auch einfach. Also immer bedürfnisorientierte Kinderbetreuung.
Okay.
Genau.
Und natürlich auch dem Podcast.
Ja, genau. Mhm.
Ja, also einige Links, vor allem deinem Blog, den werden wir dann verlinken. Und ich nehme an, von deinem Blog findet man dann auch in die ganzen anderen sozialen Medien und Netzwerke mit rein. Und ja, dann. Das letzte Wort hast du, dann darfst du zum Schluss noch gerne etwas sagen, was für dich wichtig ist, uns mitzuteilen.
Mhm. Schwierig, eine Sache nur. Also das Wichtigste ist, glaube ich, für mich immer, welche Haltung wir gegenüber Kindern einnehmen. Und welches Bild vom Kind wir in uns tragen. Das macht eine Menge aus. Das hat sehr viel Einfluss auf unseren Umgang mit den Kindern. Also wenn wir die Haltung einnehmen, wir sind wichtig für die Entwicklung der Kinder und wir müssen den Kindern etwas beibringen und wir müssen sie erziehen und wir müssen zusehen, dass sie sozial kompatibel werden, dann ist das eine unglaubliche Last, die wir uns auferlegen und tut den Kindern nicht unbedingt gut. Wenn wir von Anfang an davon ausgehen, dass Kinder sehr kompetente Menschen sind und sehr gut selbst wissen, was für sie gut ist und auch selbst gesteuert die Welt für sich erklären und selbst auch lernen wollen, dann gehen wir ganz anders mit Kindern um, eben als wenn wir meinen, sie sind noch nicht richtig vollständig und brauchen uns, um sich gut zu entwickeln.
So viel zum Interview mit Lea Wedewart. Alle Informationen über ihre Person und alle Tipps und Tricks, die sie dir mitgegeben hat, wie Links zur Facebook-Gruppe und auf ihre Webseite, findest du unten in den Shownotes sowie auf meiner Internetseite. Vielen Dank fürs Zuhören und in diesem Fall bleibt mir nur noch zu sagen, Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de, wie Zirkus und Theaterpädagogik. Bis dann, ciao!